Im Lebensmittelbereich ist es halt so, dass eigentlich alle wissen, dass die Massentierhaltung ein Verbrechen ist. Sowohl an der Umwelt als auch am Tier, als auch am Konsumenten. Wir wissen, dass wir viel zu viel Ackerfläche für Futtermittel verbrauchen und nicht für menschliche Nahrungsmittel. Wir wissen eigentlich alles. Wir wissen alles über die Hungerkrise, Ernährungskrise und ähnliches. Und es passiert nichts.
Hi, mein Name ist Saima Humsi und ihr hört Unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist der Umweltaktivist, Schauspieler und Autor Hannes Jenicke. Er hat schon zahlreiche Fernsehdokumentationen und Bücher über Tier- und Naturschutz veröffentlicht. Auf dem Weg zum roten Sofa des NDR erzählt er mir von seinem neuen Buch, von seinem neuesten Buch, Die große Sauerei heißt das. Und in dem geht es um unsere Lebensmittelindustrie und vor allem um das Tierwohl. Ein Thema, bei dem überzeugten Veganer öfter mal der Appetit vergangen ist, welche Aktivisten und Aktivistinnen er selbst bewundert, was ihr fürs Klima tun könnt und ob er eigentlich, wo er sich so viel mit diesem Thema Klimawandel auseinandersetzt, auch Angst vor der Zukunft hat, all das hört ihr in dieser Folge von Unterwegs mit. Hallo, ja, Hannes Jenicke.
Sachchen, hallo.
Schön, dass wir zusammen Bahn fahren. Ich habe dich quasi, abgeholt stimmt nicht ganz. Ich bin mit in deinen Zug eingestiegen in das Hannover.
Ist eingeklinkt.
Genau. Wir sind eine Fahrgemeinschaft Richtung Hamburg jetzt. Ja. Und du bist schon, du hast gerade schon versucht, die letzten Tage wieder zu rekonstruieren, eigentlich am Stück die ganze Zeit unterwegs.
Na, ich mache gerade eine Promotour und bin deswegen jeden Tag in einer Stadt. Manchmal auch in zwei Städten, da ich das alles versuche, mit der Bahn zu machen.
Ja.
Ist das im Moment ein Abenteuer?
Ja. Und was mir direkt aufgefallen ist, als du gerade versucht hast, herauszufinden, von wo du ursprünglich kommst, hast du in einen Kalender geschaut, einen analogen Kalender. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, dass jemand einen analogen Kalender mit hat.
Nee, das ist eine Mischung aus Kalender und Notizbuch.
Okay,
ich
aber trotzdem.
Ich bin totaler Haptiker und schreibe auch sehr viel, auch immer noch mit der Hand. Mhm. Und deswegen habe ich immer so ein Ding dabei, was ich benutzen kann, wahlweise als Notizbuch, Ideenbuch und als Kalender.
Ist das so die erwachsene Art eines Tagebuchs, zu sagen, es ist ein Notizbuch?
Naja, ich bin ja nebenher noch so ein bisschen Filmemacher.
Ja.
Und wenn ich Ideen habe oder irgendwas aufschreiben möchte, ist mir das am Handy zu umständlich und dauert mir zu lang. Und ich bin ehrlich gesagt mit dem Kalender schneller als alle meine...
Aber guckst du da auch dann wirklich wieder rein und bist so, ach, vor einem halben Jahr hatte ich doch mal eine Idee.
Nee, schreibe ich regelmäßig in meinen Computer, hemme ich dann den Computer. Ich habe dann meine eigenen Files und so und das geht dann irgendwann in den Computer.
Ja, und du fährst jetzt gleich schon direkt zur nächsten Show, meintest du, ne?
Ich bin auf dem Weg nach Hamburg zum NDR.
Mhm. Der Talkshow? Oder?
Das heißt, die habe ich, glaube ich, ich habe 3:09 nächste Woche irgendwann. Ah, ja. Ich fahre jetzt zum DAS, gleich das Original rote Sofa.
Das Sofa.
Oder
das
wie das heißt.
Sofa.
Und sitze da heute Abend rum und rede, ich weiß noch nicht genau worüber, vermutlich über Lebensmittel und die Agrarlobby und ähnliche lustigen Themen. Und dann muss ich morgen weiter nach Frankfurt. Da habe ich ein Meeting mit einer Bank und der FAZ wegen meiner Stiftung. Ich habe vor einem Jahr eine Stiftung gegründet. Und dann fahre ich weiter nach München und so. Also ich habe jeden Tag so ein, zwei Städte. Ja. Also ich lebe im Moment, wohne ich in der Deutschen Bundesbank.
Okay. Und wie machst du dir das gemütlich? Also hast du so, hast du irgendwie schon so Routinen? Nimmst du dir irgendwie Essen mit? Hast du deine Lieblingsläden an Bahnhöfen? Also ich kenne das von mir selbst. Ich reise auch viel beruflich und mache dann immer so, habe so ein, zwei Kniffe, die mir dann das Reisen irgendwie erträglicher machen. Oder bist du so, ach, alles, was mir gerade einfällt, in den Koffer stopfen und los geht's und dann mal gucken, was fehlt?
Nein, ich fahre mit einem kleinen Koffer, mit dem kann ich wahrscheinlich, könnte ich 6 Monate reisen.
Ja.
Ich kenne natürlich, ich habe so meine Lieblingsbahnhöfe. Das ist
natürlich auch Profireiser, muss man sagen.
Ja, ich mache das seit 35 Jahren. Also ich bin sehr schnell im Packen. Ich tausche auch nur noch Dreckwäsche aus und tue sauber rein. Ansonsten wird der Koffer eigentlich nie mehr leer gemacht. Ich habe so meine Lieblingsbahnhöfe. Ich weiß genau, wo es einen sehr guten Zigarrenladen gibt, in welchem Bahnhof. Ich weiß auch, wo es leckeres Essen gibt, wo es Junkfood gibt. Also ich vermeide Junkfood wie die Pest und freue mich immer über Bahnhöfe, wo es was Gesundes zum Essen gibt.
Ja.
Und dann habe ich auch architektonisch so meine Lieblingsbahnhöfe. Ich finde halt, Leipzig ist ein sehr gelungener Bahnhof. Ich mag die Sackbahnhöfe. Leipzig, Frankfurt sind zwei tolle Bahnhöfe.
Ja.
Mein allerliebster architektonischer Bahnhof ist der Mailänder Bahnhof. Das ist halt ein purer Jugendstilbahnhof aus Marmor.
Ja.
Also wie halt Italiener dann so gebaut haben seinerzeit. Nee, und dann weiß ich natürlich genau, wo ich die leckeren Sachen, wo es guten Kaffee gibt und schlechten Kaffee gibt. Und ganz ehrlich gesagt, ich esse auch relativ regelmäßig in der Bahn, weil es halt vegane Gerichte gibt.
Mhm.
Kann ich ja sogar im Bistro essen und das ist toll.
Du lebst also vegan?
Jo.
Du hast es gerade schon so ein bisschen kurz mal gekreuzt. Du bist beruflich mehrgleisig unterwegs, genauso wie mit der Bahn. Vielleicht kannst du mal kurz anreißen, für alle, die dich nicht kennen, was machst du, was verknüpfst du für Bereiche?
Also mein Name ist Hannes Jenig. Ich habe 2006 zusammen mit einem Münchner Freund, Kameramann und Produktionspartner eine Doku-Reihe gestartet mit dem Namen Im Einsatz für. Die machen wir fürs ZDF seit 2006. Da geht es um aussterbende Tierarten, Artensterben, Umweltzerstörung, also all die Themen, die uns gerade umtreiben. Und ab und zu schreibe ich auch ein Buch, weil ich mich dann doch immer breitquatschen lasse von irgendwelchen sehr eifrigen Verlagen, obwohl ich weder die Zeit noch die Lust habe und schreibe einen sehr einsamen.
Du hast keine Lust zu schreiben und trotzdem bist du gerade bei mir im Interview, um ein Buch zu promoten.
Ja, es ist einfach eine, es kommt, glaube ich, ein bisschen davon, was man schreibt. Ich hatte diesmal ein extrem unerfreuliches Thema. Ich hatte schon lustigere Themen. Ich hatte auch einfach schon mehr Spaß bei der Recherche. Ich finde es ein ganz wichtiges Thema, Ernährung und Nahrungsmittel. Aber das hat einfach, das ist so ekelhaft, der Lobbyismus in diesen Branchen Agrar und Lebensmittel, dass ich ehrlich gesagt diesmal, so wichtig das Thema ist, wenig Spaß hatte bei der Arbeit.
Aber das finde ich voll interessant, dass du das sagst, weil du ja auch Umweltaktivist bist und dich super viel mit diesen Themen schon lange auseinandersetzt, also auch seit du super jung bist. Es war ja eigentlich noch nie erfreulich, das Thema Klimakrise, oder?
Nee, es geht in diesem Fall ja tatsächlich um unsere Ernährung.
Ja.
Was wird uns
an... Ich will damit nur sagen, also du hast ja dein Hauptthema, womit du dich auch politisch auseinandergesetzt hast, ist ja jetzt auch kein Thema, wo man sich denkt, ach cool, das macht mega Spaß, dass die Welt untergeht.
Nein, natürlich nicht, aber trotzdem ist es halt unfassbar spannend, Orcas zu drehen, mit Orang-Utans im Dschungel herum zu toben. Und das macht natürlich einen Riesenspaß, auch Leuten zeigen zu können, was wir gerade verlieren und was wir zerstören, so in unserem Nest. Das Lebensmittelthema ist ein anderes, weil da wird einfach so schamlos gelogen. Also dass Tiere aussterben, das wissen wir. Dass wir Habitate verlieren, wissen wir auch. Dass der Regenwald vernichtet, wissen wir alles. Und es gibt ja auch reichlich Organisationen, die das bekämpfen. Aber im Lebensmittelbereich ist es halt so, dass eigentlich alle wissen, dass die Massentierhaltung ein Verbrechen ist. Sowohl an der Umwelt, als auch am Tier, als auch am Konsumenten. Wir wissen, dass wir viel zu viel Ackerfläche für Futtermittel verbrauchen und nicht für menschliche Nahrungsmittel. Wir wissen eigentlich alles. Wir wissen alles über die Hungerkrise, Ernährungskrise und ähnliches. Und es passiert nichts. Und das ist so interessant, weil beim Artensterben, Umweltschutz, da passiert ganz viel. Es gibt fantastische Waldaktivisten, Vogelschützer, Insektenschützer, Elefanten, Löwenschützer. Es gibt Truppen, die versuchen, die Wilderei zu stoppen und die Meere sauber zu kriegen und von Plastik zu befreien und so. In dem Ernährungs- und Agrarbereich passiert gar nichts. Und das ist das, was mich bei der Arbeit an diesem Buch komplett überrascht hat.
Dass man das Gefühl hat, das ist einfach noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen wie andere Themen, mit denen du dich sonst zum Beispiel befasst.
Und es wird mit Milliardensummen per Werbung verhindert, dass es in die Köpfe reinkommt. Das ist das eigentlich Zynische daran.
Ja. Wann ging das bei dir mit dem Aktivismus los? Soweit ich weiß, hast du dich super früh schon für Greenpeace interessiert. Ich glaube mit 15 oder so.
Also ich bin halt eine Generation, die mit Ölkatastrophen und DDT-Krise und Atombedrohung groß geworden ist.
Ich glaube, die aktuelle Generation ist auch mit vielen Krisen groß geworden.
Die sind halt, die fallen halt, sind ja schon die Kinder und Enkel von Greenpeace-Mitgliedern.
Ja.
Also die allerersten Aktivisten, die wirklich weltweit Radau gemacht haben, waren 1971 Greenpeace, das waren ja Kanadier, die zunächst gegen Atomkraft ins Feld gezogen sind, wenig später dann gegen Walfang. Haben daraus dann sehr schnell eine internationale Organisation gemacht. Da bin ich mit 15 eingetreten. Da gab es die, glaube ich, seit genau 4 Jahren. Gar nicht, weil ich so grün bewegt war, sondern ich einfach die Aktion von denen so cool fand, dass man mit Schlauchbooten gegen japanische Waltrawler anfährt und einfach Atomkraftwerke blockiert mit alten Schiffen und so. Und es gibt einen großartigen Film, der heißt Let's Change the World. Das ist eine Doku über die Gründungsjahre und den Werdegang von Greenpeace. Ganz toller Film. Kann ich nur jedem empfehlen. Also ich glaube, der Unterschied ist, dass es damals echt noch Neuland war und die Aufregung der Generation jetzt von FFF, von Extinction Rebellion und Last Generation ist, dass die sehen, dass wir seit 50 Jahren wissen, was zu tun ist.
Ja, ja.
Und es ist nichts passiert. Außer, dass alles noch schlimmer geworden ist. Und deswegen verstehe ich die Wut und die Motivation dieser Leute sehr gut.
Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo ich als Kind das erste Mal gehört habe, dass es so etwas wie den Klimawandel gibt. Kannst du dich bei dir noch daran erinnern, was das für ein Moment war?
Ja, das waren Fotos aus dem All von den Gletschern. Ich war als Kind mehrfach in der Schweiz mit meiner Großmutter und die fuhr immer gern so an den Aletschgletscher. Vergessen, wie der Ort hieß. Und hat so immer wahlweise 1 oder 2 oder 3 Enkel mitgenommen. Und dann sah ich irgendwann da war ich vielleicht 13, 14, sah ich so Fotos aus dem All von dem Verschwinden der Gletscher. Und da habe ich mir, schon damals hat man so gedacht, beeinflusst das irgendwann den Wasserspiegel oder den Meeresspiegel? Jetzt weiß man das längst. Mhm. Damals war das noch so eine wüste Theorie. Da war es auch, wurde ja noch abgestritten, dass es mit menschlichem Verhalten zu tun hat, der ganze Klimawandel.
Ja, ja.
Also ich habe das natürlich, wenn du aktiv bist, kriegst du nicht dauernd irgendwelche Newsletter. Und der Greenpeace, den gab es früher auf Papier alle 3 Monate. Und wenn du den lange genug liest, dann verzweifelst du irgendwann. Oder du wirst halt Aktivist.
Mhm. Ja, ich weiß noch, also obwohl ich deutlich jünger bin als du, als ich als Kind davon erfahren habe, war das für mich noch sehr weit in der Zukunft. Ich war auch zu klein, um das zu verstehen und um mich da jetzt großartig einzulesen. Also ich erinnere mich, dass ich da noch in der Grundschule war. Ich glaube, wir haben irgendwie in der Schule drüber geredet und dann habe ich mich irgendwie mit meinen Freundinnen drüber unterhalten. Das hat mich als Kind schon total mitgenommen, aber ich habe jetzt nicht verstanden und so wurde auch damals noch nicht drüber gesprochen, dass es jetzt bald dringend wird. Also ich habe schon das Gefühl, dass dieser Druck, der da ist, die Erkenntnisse, das Wissen haben wir schon jetzt seit Jahrzehnten, aber der Druck, der auch im Medial da ist und gesellschaftlich auch wirklich in der Breite, ist jetzt relativ so in den letzten Jahren erst passiert.
Ja, ist interessant, der kommt und geht so. Es gab ja schon mal einen Riesendruck mit saurem Regen und ähnlichem. Hungerkatastrophen hatten wir immer, aber das Merkwürdige ist, der Mensch hat offensichtlich eine fatale Tendenz, den Kopf in den Sand zu stecken. Wenn du das, den Ausgang dieser COP27 in Ägypten in Sharm el-Sheikh jetzt anguckst, da ist nichts entschieden worden, was uns in irgendeiner Form vor der Klimakrise schützt. Im Gegenteil.
Würdest du dann sagen, ich meine, du verfolgst ja diese Debatte schon super lang. Würdest du dann, wie viel, also gerade auch wenn man jetzt an diese Klimakonferenz denkt, wie viel hat sich verändert in der Art, wie wir damit umgehen, darüber berichten, uns gesellschaftlich dazu verhalten? Wenn man sich das anhört, kann man genauso den Kopf in den Sand stecken und sich denken, Mann, wir kriegen es einfach nicht hin? Oder wie siehst du das aus deiner Erfahrung?
Es spaltet sich halt auf. Es gibt die Leute, die dann wirklich wütend werden und aktiv werden. Also muss zum Beispiel Greta Thunberg, Lisa Neubauer, Carla Rehmzma, jetzt Last Generation, die sich festkleben. Also die Mittel werden, wie man merkt, radikaler. Die Wut immer lauter und verständlicher. Dann gibt es die Leute, die sagen, ich liebe mein SUV und ich liebe meine Kreuzfahrt und ich will auch meine Sauna, die schmeiße ich an. Und ich habe jetzt gerade in einem Hotel in Köln erlebt, wo Leute sich beschweren an der Rezeption, dass das Hotel die Sauna nur noch 3 Stunden pro Abend aufmacht. Sagt die Hoteldirektorin, kommt persönlich an den Tresen und sagt, wir machen das aus Energiespargründen. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, eine Energiekrise. Ja, ist mir egal, machen Sie die jetzt an.
Oh,
also
Gott.
Diese Menschen gibt es halt in erschütternder Zahl. Mhm. Und eigentlich, man kann die ganzen SUV-Fahrer, Porsche-Fahrer, das sind ja eigentlich alles Klimaleugner. Mhm. Denen ist es ja völlig egal, was im Klima passiert. Und den Kreuzfahrern ehrlich gesagt auch. Insofern, und dann gibt es halt die Generation, die sagt, wieso geht das alles so weiter? Warum passiert da nichts? Warum wird das nicht so teuer gemacht, dass es einfach aufhört? Also ich kann die Wut sehr gut verstehen. Und dann gibt es, glaube ich, eine ganz große Gruppe von Menschen, die einfach resignieren und sagen, ich kann da eh nichts dran verändern.
Ja, ja.
Ich drehe meine Heizung zwar runter, aber was macht das für einen Unterschied? Ich gehe auch mal zu Fuß, ich fahre auch mehr mit dem Fahrrad. Aber ich kenne immer mehr Leute, die sagen, der Zug ist abgefahren.
Ja. Oder auch, wir haben uns gerade noch drüber unterhalten vor der Aufzeichnung im Produktionsteam, dass man weiß, was man machen müsste. Also zum Beispiel, ich hätte irgendwie gerne eine Solarpaneele auf dem Dach, aber ich kann mir die da nicht selbst installieren, weil das Haus gehört nicht mir, in dem ich wohne. Also das ist ja, führt ja auch nochmal zu dieser Ernüchterung, dass man weiß, also wir wissen ja eigentlich, was wir tun müssten, aber es passiert nichts.
Ja, du redest ja gerade über deine eigene Ohnmacht, aber die möchte ich kurz in Frage stellen. Ich lebe auch zur Miete und ich habe einen sehr netten älteren Herrn als Vermieter, ein Ehepaar. Und ich wohne jetzt seit 15 Jahren, ich habe 6 Jahre gebraucht, um dazu zu bewegen, dass wir auf Ökostrom umsteigen. Weil ich hatte nicht mal die Möglichkeit in meiner Wohnung, meinen eigenen Strom, weil das hat mit der Stromverteilung in der Anlage zu tun. Aber ich habe halt so lange auf die hingelabert, bis sie gesagt hat, gut, dann holen wir jetzt naturstrom.de und nicht mehr bei E.ON.
Ja, versuch das mal bei so einer großen Berliner Hausverwaltung, die das ist eine Qual, 100 aber Häuser verwalten.
Aber dann das
kannst du vergessen.
Ja, aber trotzdem, den Versuch ist es wert.
Ja, ja, klar.
Weil wenn wir alle sagen, es kannst du vergessen, geht es genau weiter in die falsche Richtung.
Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, ich wollte eher darauf hinaus, also ich hatte jetzt dieses kleine Beispiel, dass wir als einzelne Menschen natürlich nur bedingt ein Feld haben, wo wir irgendwie wirksam werden können. Also klar, wir können natürlich unseren Hausverwaltung schreiben, wir können sagen, wir werden vegan, wir fahren Bahn statt zu fliegen. Aber wenn man dann sieht, wie hoch der CO2-Abdruck von Menschen ist, die Milliardäre sind, dann fühlt man sich im Vergleich dazu natürlich sehr klein und machtlos.
Deswegen finde ich mit die beste Idee von Last Generation, finde ich, diese Privatjets zu blockieren, was in Holland passiert ist. Das finde ich so richtig gut.
Das habe ich tatsächlich nicht
mitbekommen. Ja, die blockieren Privatjets da, die haben mehrfach jetzt die Privatjets
blockiert. Wie haben die das gemacht, sich dann da
haben es irgendwie geschafft, aufs Flughafengelände zu kommen. Super. Das ist eine richtig gute Aktion.
krass, das habe ich nicht mal mitbekommen. Da bekommen die Tomaten auf den Bildern mehr Aufmerksamkeit.
Der kriegt unglaublich mediale Aufmerksamkeit. Mhm. Aber warum die Leute es tun, dass wir, anstatt über Lösungen zu diskutieren, wird ja auf diesen Kids von Last Generation herumgehackt. Die Energie, die darauf geht, diese Kinder jetzt zu zerlegen, die wünschte ich mir eine Diskussion um Lösungen.
Lanz hatte ja in dieser Sendung, von der du sprichst, wo die eine junge Frau von Extinction Rebellion, glaube ich,
Last Generation,
ich weiß es nicht mehr, zu Gast war und erläutert hat, was quasi ihre Beweggründe sind, warum die das machen, was sie fordern, hat er immer wieder gepocht auf diesen Punkt, ja, wir müssen uns anpassen und quasi diese These der, ich würde mal sagen, eher konservativen Klimabeobachter oder wie auch immer, oder dieser Teil der Debatte, die sagen, na, die ja schon nicht leugnen, aber sagen, naja, aber jetzt alles umändern und unser ganzen Reichtum und unsere Privilegien abgeben, so weit jetzt nicht, sondern wir warten mal, was passiert, wenn es warm wird, und dann machen wir einfach die Anpassung und die Innovation.
Die leben natürlich in einem unglaublichen Luxus, auf den sie nicht verzichten wollen. Und von wegen Anpassung, erklär doch mal einem Drittel von Pakistan, wie man sich an eine Flutkatastrophe anpasst, die ein Drittel des Landes hat absaufen lassen. Erklär doch mal den Angehörigen der Toten von der A und von der Erft letztes Jahr, wie es denn mit der Anpassung so steht.
Ja.
Erklär doch mal den Millionen von Subsahara-Bewohnern, wie es denn mit Anpassung an 8 Jahre ohne Regen aussieht. Was ist das für eine dümmliche, kurzsichtige, selbstverliebte, empathiefreie Sichtweise. Ich finde es ganz furchtbar.
Grundsätzlich als ein Teil ist natürlich Anpassung richtig. Als Hauptauslegung, genau das, was du sagst, können wir uns das hier schönreden und sagen, passt euch an, wenn es einem großen Teil der Welt gar nicht die Möglichkeit gibt, sich anzupassen. Und was ich mir gleichzeitig auch dazu denke, ist, diese Anpassung passiert. Also wir reden die ganze Zeit von Anpassung und Innovation und dann frage ich mich, wo bleiben die denn? Also kommen wir mal wieder zurück zu den Solarpanelen. Warum, oder zu einer Begrünung der Dächer. Warum passiert das noch nicht? Also wenn wir jetzt hier die ganze Zeit von Anpassung reden,
weil in Deutschland das Verbot,
nicht breitflächig genug.
In Deutschland das Wort Verzicht und Verbot sind ja Schimpfwörter. In Kalifornien,
das würde ja erstmal kein Verzicht
in
bedeuten.
Kalifornien,
das wäre ja eine
gibt
Anpassung.
Es längst eine Solardachpflicht. Ja. Wenn du ein neues Dach baust, ein Dach renovierst, muss da Photovoltaik drauf. Warum gibt es nicht ein Gesetz, was jedem Bauhaus, Möbellutz, Ikea, jeder Tankstelle, jedem DM, jedem Rossmann dazu verdonnert, auf seine riesen Dachflächen Photovoltaik zu bauen. Das gilt für jeden Rewe, jeden Edeka, jeden Penny, jeden Netto. Wir haben ja Hunderttausende von Quadratmetern Dachflächen, die nicht genutzt werden. Auf jedes Privatdach, wenn es neu gebaut oder renoviert, Solarpaneele drauf. Wo ist das Problem, das per Gesetz zu beschließen? Warum können das die Amerikaner und wir nicht? Nur so als Frage. Warum haben wir diese schwachsinnige 10H-Regelung? Bayern hat die jetzt ein ganz bisschen gelockert. Es müssen nicht 2 Kilometer bis zum nächsten Haus sein, sondern 1 Kilometer. Es gibt Studien von Professoren, die sagen, eine Tür in 20 Meter Weite, die jemand ganz leise zumacht, macht mehr Radau als ein Windrotor. Das können die beweisen mit Akustikwissenschaft. Also das ist ja alles total verlogen. Es kommt der Vogelschütze, die legen tote Vögel unter den Windrotor, um Windrotoren zu verhindern. Also die ganze Diskussion in Deutschland ist so hysterisch und so dumm und so kurzsichtig. Deswegen, wir sind halt auch mittlerweile, glaube ich, bei, was unsere CO2-Anstrengung betrifft, so ins Mittelfeld abgerutscht. Ich glaube, Platz 16, 17. Und die Skandinavier sind ganz weit vorne weg und die Costa Ricaner und die Neuseeländer und wir pennen wieder. Genau wie beim Elektroauto. Das haben wir komplett verschlafen. Jetzt kommen halt die Chinesen und verkaufen uns ihre E-Mobile.
Also ja, das sind es wieder, die Anpassungen. Also man kann so viel über E-Autos reden, wenn es aber nirgendwo diese Aufladestationen gibt und die nicht ordentlich aufgestockt werden und du eigentlich gar nicht weit kommst mit dem E-Auto, bringt einem das ja nicht so viel.
Ja, vor allem anpassen ist ja hinterher dackeln.
Ja.
Anstatt vorauszudenken und vorneweg zu sein. Anpassen ist immer abwarten, was passiert, ist wie Merkel.
Und dann drauf reagieren.
Man wartet mal, was so passiert. Und wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann agiert man. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Man könnte ja mal vorausdenken. Wir wissen ja, was der Klimawandel uns bescheren wird.
Ja.
Wir wissen, was die Massentierhaltung uns bescheren wird. Wir wissen, was steigende Meeresspiegel uns bescheren werden. Wir wissen, was in der Pflegereform passiert, dass die Menschen immer älter werden. Es wird bestenfalls hinterher gehächelt. Und das ist einfach dumm.
Hast du eine Klimaangst?
Nein.
Eigentlich?
Nee. Nein.
Was dann? Guckst du da ganz nüchtern drauf? Oder?
Also ich weiß, wie viele Arten wir täglich verlieren. Es sind zwischen 40 und 50 Arten. Viele davon kennen wir, ich weiß, Insekten und Lurcharten sind. Mhm. Ich weiß, dass der Meeresspiegel rapide steigt. Ich mache gerade einen Film über Meeresschildkröten. Mhm. Da werden jetzt die gesamten Nester in Ostional in Costa Rica, einem der besten Nistplätze für Meeresschildkröten, werden gerade weggespült, weil die Flut mittlerweile halt mit jeder Flut, die kommt, werden die Küsten langsam weggespült. Der Zug von San Diego nach San Francisco ist mittlerweile bei San Clemente dicht gemacht. Der kann nicht mehr fahren, weil das Meer, die Flut, hat die Gleise unten ausgespült. Also man sieht ja, was passiert. Natürlich werde ich mich anpassen. Ich werde irgendwann, ich lebe direkt am Wasser. Hm. Sollte der Spiegel des Ammersees, im Moment trocknet er eher aus, also steigt, müssen wir uns anpassen. Das ist gezwungenermaßen. Aber ich weiß genau, was kommt.
Aber du hast dich ja auch angepasst. Also du lebst ja vegan, ne? Fährst viel Zug, fliegst aber auch, weil du
beruflich
viel
bedingt
international
fliege ich viel, ja.
Dokus drehst, ja, und am Reisen bist. Was ist denn da eigentlich die Konsequenz? Müssten wir dann irgendwann sagen, gut, dann ist so internationales Reisen einfach nicht mehr drin?
Also wird mir von der Presse immer vorgehalten, dass ich für meine Dokus natürlich rund um den Globus fliege. Mhm. Da muss ich mich entscheiden, mache ich diese Filme und versuche irgendwie, und das Publikum, was wir nun mal haben im Fernsehen, zu...
Ja, wir haben leider ein hustendes Kind im Hintergrund.
Ist völlig okay.
Hoffentlich ist es nicht
oder,
so schlimm.
Oder mache ich diese Filme nicht? Und ich habe mich entschieden, diese Filme zu drehen. Ich mache dafür einen CO2-Ausgleich. Ich habe ein relativ großes Wiederaufforstungsprojekt in Indonesien, was ich seit Jahren vehement und relativ massiv unterstütze. Fans for Nature, das ist ein Verein aus Aldersbach bei Passau. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, 30.000 Hektar Regenwald dicht gemacht, gerettet. Und das Kind ist nicht so, hat richtig husten.
Ja, ne?
Gesundheit. Anyway, also ich werde das Fliegen nicht einstellen, weil nämlich mein Beruf an den Nagel hängen und ich liebe meinen
Beruf.
Aber
was ist denn, also ich wollte dir das gar nicht vorwerfen, sondern
ich
frage,
okay, was
der Blick in die Zukunft, also wie wird das in Zukunft sein? Ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, für mich ist es dieser eine Urlaub, den ich im Jahr nehme, wo ich fliege. Ansonsten versuche ich darauf zu verzichten, soweit es geht. Und eigentlich hatte ich letztens so den Gedanken, müsste sich ja unsere Gesellschaft und unsere Gewohnheiten so verändern, wenn du jetzt zum Beispiel wo festangestellt bist, wir sind jetzt beide selbstständig, und du deine festen Urlaubstage hast, dass man zum Beispiel sagt, man nimmt nicht selbstverständlich diese 14 Tage Urlaub und rechnet dann damit, dass man an Tag 1 auch schon woanders ist und an Tag 14 schon wieder zu Hause, sondern dass man zum Beispiel vorne und hinten 2 Tage anrechnet für die Anreise, weil man halt irgendwie mit dem Zug hin muss oder hoffentlich irgendwann mal mit sowas wie einem Hyperloop oder so. Was wäre denn eine Zukunftsvision, wie das möglich wäre?
Also bei mir ist es relativ einfach, ich bin fanatischer Segler.
Ja.
Und ich werde immer mir in der Nähe ein Segelboot chartern und dann segeln gehen. Also im Moment ist so mein Lieblingsrevier ist Kroatien. Mhm. Das erreiche ich von, oh, guck
dein
mal
Kaffee
hier.
Ist ausgelaufen.
Moment.
Haben wir hier hinten irgendwie einen Taschentuch?
Ich habe bestimmt irgendwas, warte mal. Alles gut, alles gut, alles gut.
Ah ja.
Ich glaube, ich trinke den mal ganz schnell aus.
Ja.
Oh, natürlich, ich will nach Hause.
Oh je.
Kann man ja verstehen. So. Das ist E.T.
Nach Hause.
Ja? Okay.
Es ist zwar süß und lustig, aber es ist auch nicht glücklich.
Was machen wir jetzt? Ja? Okay. Ja, okay. Dann machen wir kurz eine Pause. Ja. So, Hannes, jetzt mussten wir uns umsetzen, einmal ins andere Zugabteil, weil das kleine weinende Baby wollten wir jetzt nicht weiter vom Schlafen abhalten.
Ja, das ist leider nicht eingeschlafen. Ich hätte sie ja gegönnt, der Kleine, aber die war ganz, die will nur noch nach Hause. Kann man ja verstehen.
Ich will nach Hause.
Die kommt aus Freiburg, die sitzt jetzt auch schon lange in diesem Zug hier und der wird dann immer langweilig. Kann man verstehen.
Ich weiß, worüber wir noch sprechen wollten. Und zwar hast du schon angerissen, du hast gerade ein neues Buch, was du promotest, von dem du genervt bist, weil dich das Thema so runterzieht. Ich hoffe, du bist trotzdem bereit, mit mir drüber zu sprechen. Erzähl doch mal. Also das Buch heißt Die große Sauerei, wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie uns belügen und betrügen. Wieso dieses Thema erstmal?
Also die Idee kam natürlich nicht von mir. Ich habe im letzten Jahr eine Doku gemacht mit meinen Partnern fürs ZDF, die ist im Einsatz für das Schwein. Mhm. Da haben wir erstmalig einen Film über die Massentierhaltung gemacht, ohne auch nur ein einziges Schockbild zu verwenden. Wir haben einmal mal gezeigt, was für ein lustiges, intelligentes, soziales, neugieriges und vor allem reinliches Tier Schweine sind. Mhm. Dieser Film hat relativ viel Furore gemacht, sowohl im positiven Sinne, also was Feedback betrifft, als auch, dass wir interessanterweise die Massentierhaltung auf den Plan gerufen haben.
Mhm.
Die versucht dann beim Fernsehrat das ZDF Beschwerde einzulegen, es wäre die Vermenschlichung eines Tieres, ging ja gar nicht und so. Also das hat interessanterweise die Massentierhaltung und die Fleischindustrie eben mehr auf den Plan gerufen, als wenn man einen Film macht über den Schweinkram, wie Tiertransporte, Kassenstand. Und dann kam halt Verlag auf mich zu und gesagt, müsst ihr nicht ein Buch zu dem Thema machen, weil wir natürlich dauernd auch vorgegaukelt bekommen, dass wir ja lauter glückliche Tiere verzehren. Also wie eine Milchpackung ist eine glückliche Weidekuh mit einem vierblättrigen Kleber im Mund. Auf jedem Schweinelaster sind lachende Glücksschweinchen. Und man hat ja echt das Gefühl, man isst dort ein mit unter Tierwohlaspekten gezüchtetes Tier. Und das ist natürlich total verlogen. Ich glaube, in kaum einem Land der Welt werden Nutztiere so gequält wie bei uns. Wir haben ein relativ präzises deutsches Tierschutzgesetz, was den einfachen Satz beinhaltet, dass keinem Tier ohne vernünftigen Grund Leid, Schmerzen oder Schaden zugefügt werden darf. Jeder Kastenstand, jede Putenzucht, jede Milchkuh ist ein krasser Gesetzesbruch. Und das wollte ich auch mal erzählen. Weil es gibt natürlich saubere Produkte, aber die sind halt echt schwer zu finden mittlerweile.
Und Deutschland ist da so schlecht im internationalen Vergleich.
Also gerade wenn man nach Skandinavien guckt, merkt man, dass wir 30, 40 Jahre hinterher sind.
Und das ist interessant. Also ich bin da nicht so drin im Thema wie du, aber was ich weiß, ist, dass wir für alles immer sehr viele Regularien haben. Dafür kennt man Deutschland, ja. Das hätte ich in dem Fall jetzt zum Beispiel gar nicht so gedacht.
Das Schlimme ist, die Regularien sind käuflich.
Die sind was? Käuflich?
Ist käuflich. Also diese ganzen Siegel von der DLG, diese Goldmedaille, Silbermedaille, Bronze, das ist ja alles käuflich. Es werden 11.000 Produkte jedes Jahr eingereicht, 10.000 kriegen eine Medaille, alles klar? Das ist ungefähr so, als würdest du bei einer Olympiade, wo 11.000 Athleten antreten, 10.000 eine Medaille verpassen. Ist einfach, du musst zahlen, um mitmachen zu dürfen, dann wird ja jeder belohnt. Ja. Es gibt am Ende in diesem ganzen Siegeldschungel, der uns ja dauernd suggeriert, jede Marke hat ja ein eigenes Siegel für Tierwohl, für Bio, ich weiß nicht was. Am Schluss zuverlässig sind die ganz kleinen lokalen Kooperativen wie der Bayerische Biokreis oder Hofläden oder eben Demeter, Bioland und Naturland. Alle anderen muss man wirklich ignorieren. Das ist einfach Verbrauchertäuschung und Etikettenschwindel.
Und wie für Leute, die das vielleicht gar nicht nachvollziehen können und die noch nie ein Buch geschrieben haben, für die wenigen Leute, die uns zuhören und noch nie ein Buch geschrieben haben, wie kann man sich diese Recherche vorstellen? Also gehst du dann irgendwie schaust du dir dann die Tierhaltung an, in Person. Also du wirst wahrscheinlich auch viel am Computer sitzen und recherchieren und dich ins Thema einlesen, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen in die praktische Arbeiten Einblick geben. Was hast du so erlebt?
Naja, ich hatte gerade vorher ein Jahr lang eine Doku gemacht über Schweine und natürlich haben wir uns den Kastenstall angeschaut und die Massentierhaltung. Ich habe mir das tatsächlich mit eigenen Augen angesehen, auch mit meinem Kamerateam. Ich habe natürlich recherchiert bei sowohl den ganz schlimmen Betrieben als auch bei den Musterbetrieben. Es gibt ja erstaunlich viele Züchter, die sich die Mühe machen, wirklich unter Tierschutzaspekten zu züchten. Das ist natürlich ein sehr teures Produkt. Ich glaube, der größte Alarm, den wir schlagen sollten, sind diese Antibiotikaresistenzen. Es sterben mittlerweile millionenfach Menschen, weil es kein Antibiotika mehr gibt, was anschlägt. Weil selbst die Reserveantibiotika, die wirklich nur dazu da sind, dass Menschen behandelt werden können, die auf normale Antibiotika nicht mehr reagieren, selbst diese Reserveantibiotika werden jetzt in eine Massentierhaltung eingesetzt. Und zwar weitaus mehr als eine Humanmedizin. Und wir produzieren dadurch ständig resistente Erreger. Und das ist eine richtige Gesundheitsbedrohung. Und das geht komplett auf das Konto der Fleischindustrie. Und der Gesetzgeber schaut tatenlos zu.
Und was muss dann eigentlich passieren? Also müsste man eigentlich sagen, wir essen alle keine Tiere mehr? Oder was ist für dich so deine persönliche Konsequenz nach dieser Recherche?
Der einfachste Weg wäre der Weg zurück zum Sonntagsbraten, der bei unseren Großmüttern relativ normal war. Meine Großmutter mit größter Selbstverständlichkeit am Sonntag einen richtig schönen Braten gemacht. Der wurde abgefeiert. Es war ein Event unter der Woche. Gab es halt Pellkartoffeln und Quark oder Spaghetti mit Tomaten. Erstmal einfach Reduktion des Fleischkonsums.
Ja.
Und dann nicht diesen Billig-Dreck kaufen, der bei jedem Discounter, jedem Supermarkt in Plastik eingeschweißt. Da liegt der Haltungsform 1, Haltungsform 2. Das ist brutalste Tierquälerei. Abkaufen erst ab Haltungsstufe 4. Oder eben Bio. Weil Bio muss Haltungsstufe 4 und aufwärts sein. Ich glaube, das erste ist eine Reduktion und dann bei Anbietern kaufen, die halt ihre Tiere unter Tierschutzaspekten züchten. Weil das ist halt ein großer Unterschied, ob eine Pute ihr Leben lang versucht, mit einer völlig überzüchteten Brust auf die Beine zu kommen, dabei immer umfällt, zwischen 50.000 anderen Puten und dann immer geschlachtet, das ist ein gequältes Tier, das solltest du nicht essen. Eine Sau, die aus dem Kastenstand kommt, solltest du nicht essen, ist eine, die frei herumlaufen dürfte. Die wird natürlich ihren Preis haben. Und das ist immer das Argument. Solches Fleisch ist teuer. Frage, warum ist die Mehrwertsteuer auf Fleisch reduziert? Wir zahlen ja volle Mehrwertsteuer auf alle gesunden Nahrungsmittel. Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Bei Fleisch ist es reduziert. Warum? Es müsste gerade umgekehrt sein. Gesunde Lebensmittel müssen erschwinglich sein und ungesunde müssen wieder teuer sein. Das ist aber leider nicht so.
Und würdest du dann sagen, also der Trend geht ja schon gerade in den letzten Jahren sehr stark hin zu diesen Fleischersatzprodukten. Also die sind ja immer gefragter, die werden auch immer besser. Ist das dann die Zukunft? das zusammen mit dem Sonntagsbraten zum Beispiel?
Also ich bin bei meiner Recherche draufgekommen, dass Rügenwalder mittlerweile mehr Geld macht mit veganen Fleischersatzprodukten als mit echtem Fleisch.
Wirklich?
Selbst Tönnies, der größte Fleischschlachter Deutschlands, hat jetzt eine Tochterfirma aufgemacht für vegane Fleischersatzprodukte. Das ist der Trend. Der Fleischkonsum geht auch langsam, aber kontinuierlich zurück. Wir sind von 70 jetzt mittlerweile auf etwa 56, 57 Kilo pro Jahr, pro Kopf. Ich glaube einfach, es wird auch aus Klimagründen werden wir irgendwann unser Fleischkonsum reduzieren müssen, weil um diese unfassbaren Mengen an Futtermitteln zu produzieren, wird der Regenwald in Brasilien abgerodet, verballern wir fast 2/3 unserer Ackerflächen nur noch, um unser Vieh zu füttern. Dann haben wir gleichzeitig eine echte Ernährungskrise, eine Hungerkrise. Also ich glaube, dass das Fleisch aus der Stammzelle wird kommen, also das Petrischalenfleisch, einfach gar nicht aus moralisch-ethischen Gründen, sondern weil es ökonomischer ist. Also ich denke, unsere Form der Ernährung, gerade im Fleischbereich, wird sich brutal verändern.
Kannst du nochmal, du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen, also natürlich einerseits, dass wir Tiere nicht so behandeln wollen und dass das einfach nicht fair ist, also dieser Aspekt, die Lebewesen dahinter zu sehen. Andererseits aber auch, dass es einfach einen riesen CO2-Abdruck hinter sich lässt, den wir ja gerade jetzt reduzieren wollen. Was sind denn für dich so, wenn du sie nochmal aufzählst, so gesammelt auch zum Ende dieses Gesprächs, vielleicht nochmal, dass wir es an die Leute mitgeben können, die diesen Podcast hören, die elementaren Erkenntnisse aus dieser Recherche von deiner Doku und von dem Buch, warum wir die Art, wie wir uns ernähren, ändern müssen. Also zwei von den Sachen habe ich gerade nochmal aufgezählt. Was ist dir am meisten hängen geblieben oder was sind die wichtigsten Punkte, die du Menschen mitgeben willst?
Dass die Agrarindustrie, vor allem die Fleischindustrie, fast das Doppelte an CO2 ausstößt als der viel gescholtene Verkehr. Und zwar, wir reden über Auto-, Flug- und Schiffsverkehr. Wusste ich nicht vorher. Ich glaube, dass das der Fleischkonsum einen gesundheitlichen Aspekt hat, den wir alle ignorieren. Dass wenn ein Tier ab seiner Geburt gequält wird in der Massentierhaltung, kann das kein gesundes Fleisch mehr sein. Das Tier ist ständig gestresst, es ist ganz oft krank, es wird ständig medikamentös behandelt, es wird oft hormonell behandelt. Es kann nicht gesund sein für uns EndverbraucherInnen, sowas zu essen. Und ich glaube einfach, wenn wir die Klimakrise wirklich effizient bekämpfen wollen, müssen wir unser Fleisch einfach anders produzieren. Es wird teurer werden, wir werden es weniger und seltener essen. Es wird eher wieder einen Wert bekommen und ein Genussmittel sein. Aber dieses als Grundnahrungsmittel, dreimal am Tag billigstes Fleisch zu essen, das ist, glaube ich, hat sich überholt, dieses Modell.
Und ist das wie alle anderen Themen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, eher so, dass man da drauf guckt und sich denkt, ja, also das wissen wir jetzt, aber so richtig passieren tut's nicht? Weil wir uns nicht davon trennen können von unseren Privilegien und vom dreimal am Tag Fleisch essen und vom SUV und vom Fliegen und so weiter?
Ja und nein. Ich glaube, die ältere Generation wird sich schwer tun, seine Gewohnheiten umzustellen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und je älter er ist, desto stärker ist das Gewohnheitstier. Ich glaube, dass die jüngeren Generationen sehr wohl anders denken. Die wollen nicht mehr alle ein dickes Auto fahren. Sind mit Sharing-Modellen kommen damit viel besser klar als ältere Herrschaften. Und ich glaube, dass der Veganismus und das vegetarische Essen hat sich unter jungen Leuten sehr schneller verbreitet als unter den älteren Generationen. Ich glaube, dass die Nachgenerationen, die mir so nachwachsen jetzt, dass die schon völlig anders ticken als selbst meine Generation. Also ich bin ja, ich sage, ganz guter Hoffnung.
Zuversichtlich. Okay, gut. Ich bin jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, Vegetarierin und ich wäre gerne wie du Veganerin.
In Berlin wahrscheinlich machbar, es hängt sehr davon ab, wo du lebst.
Es ist viel Arbeit, ne?
Naja, ich sage das ganz ehrlich, das Einzige, was ich zu Hause mache, ist Frühstück.
Ja.
Ich esse dann nur noch abends und dann esse ich halt vegan. Ich wohne auf dem bayerischen Land, da ist es richtig schwierig.
Oh Gott, ja.
Deswegen bleibe ich meistens lange im Büro und gehe dann in München noch essen, weil da habe ich eine vegane Auswahl. Berlin finde ich super, da geht's relativ gut. Frankfurt ist gut, Hamburg ist schlecht, Köln ist richtig scheiße. Also es hängt total davon ab, wo du lebst.
Was ich auch so schwierig finde, ist, dass es fehlen leider noch die Anreize, dass man sagt, greift zum vegetarischen Hack statt zum echten Hackfleisch, weil teilweise sind die vegetarischen Fleischalternativen, die ich mir sonst immer kaufe, teurer als das echte Fleisch.
Habe ich doch gerade erklärt, weil der Mehrwertsteuersatz auf Fleisch ist reduziert.
Ja.
Das ist das einzige Nahrungsmittel. Ich meine, du zahlst für deine Tampons 19% Mehrwertsteuer.
Ja.
Nicht auf das Fleisch.
Ja.
Aber auf Fleischersatzprodukte zahlst du die volle Mehrwertsteuer.
Ja,
das ist einfach purer Lobbyismus der Fleischindustrie. Und die heißt Wiesenhof, die heißt Tönnies, darfst du jetzt wahrscheinlich wieder nicht nennen, aber das sind die großen Fleischkonzerne. Die bestimmen am Schluss, wie die Steuerpolitik gemacht wird. Was wäre das für eine Steuereinnahme für den Fiskus, wenn wir Fleisch normal besteuern würden? Mit dem Geld kannst du nämlich gesunde Produkte natürlich günstiger anbieten. Genau das passiert nicht.
Und was man dir jetzt schon anmerkt, wenn man dich jetzt auch so als Person kennengelernt hat über dieses Gespräch, du bist sehr informiert über dieses Thema, das beschäftigt dich seit Jahren und Jahrzehnten. Hilft dir, dass du jetzt in Interviews darüber sprichst, dass du Bücher schreibst, dass du Dokus machst und so weiter, hilft das dir auch so ein bisschen, um selbst das Gefühl zu haben, ich mache was und ich bin aktiv? Ist das so dein Ding, um abends einschlafen zu können, um es mal ganz spitz zu formulieren?
Würde ich sagen, ja, sonst müsste ich mich ja festkleben mit den ganzen Lärchen. Also das erspart mir das Festkleben und das Bewerfen von großen Gekrunst mit Tomatensauce.
Ja, okay.
Ist wirklich so.
Ja, festkleben oder, wie wir jetzt gelernt haben, die Privatjets blockieren.
Das finde ich super. Da wäre ich jetzt, ehrlich gesagt, da wärst du dabei, noch, selbst in meinem Vorgeschäft wäre ich da noch dabei. Das finde ich großartig. Ja.
Aber man kann ja auch, also was ich spannend finde an deiner Arbeit, ist, du hast es ja jetzt schon bei der Doku erzählt, es ist ja nicht immer der klassische Aktivismus, der etwas bewirkt. Vielleicht nochmal zum Abschluss, was waren denn Dokumentationen von dir oder was waren Momente, wenn du auf dein berufliches Lebenswerk gerade zurückguckst zu diesem Standpunkt, wo du sagst, boah, da haben wir richtig was erreicht. Und was war das?
Das war der Lachsfilm. Mhm. Ich meine, wir sind ein kleines Exportland für den norwegischen Lachsmarkt, der größte Anbieter weltweit. Wir laufen am Dienstagabend 22.15 Uhr nach dem Heute-Journal. Der Film läuft, hat gute Einschaltquote, irgendwo zwischen 10% und 12%. Und am nächsten Tag sind die Aktienkurse der vier größten norwegischen Lachsanbieter um 11% abgestürzt.
Ach, krass.
Das schafft weder Herr Habeck noch Frau Baerbock, sondern da wissen wir, da machen wir was richtig. Hm. Und im Bioladen, in dem ich einkaufen gehe, gab es früher vier Sorten Biolachs, jetzt gibt es nur noch zwei. In dem Hotel, wo ich in Köln immer wohne, Savoy, gibt es keinen Lachs mehr zum Frühstück. Ich sage, yes! Kommt die Chefin und sagt, Henig, ich habe hier Lachsdoku gesehen, wir haben sie aus dem Frühstücksbuffet rausgenommen. Ich sage, yes! Toll. Also man kann tatsächlich mit so einem kleinen Film echt was erreichen.
Ja, war ja dann am Ende gar nicht so klein. Ey, ich hoffe für dich, ich wünsche dir, dass das mit dem Buch genauso wird.
Wir werden
und dass
sehen.
Du die ganze
ich würde es nicht lesen, sage ich ganz
Massentierhaltung. Okay,
ist auf unappetitlich. Den Kopf
Vielen Dank dir für das Interview. Durch die ganzen Turbulenzen hier, die wir hatten bei unserer Fahrt.
Ja, ich sitze jetzt auch schon ein Weilchen hier auf der Bahn.
Ja, vielen Dank dir.
Danke euch. Gute Fahrt noch.
Ich hoffe sehr, dass ihr Spaß beim Hören dieses Gesprächs mit Hannes Jenicke hattet. Falls ja, könnt ihr den Podcast gerne unterstützen, indem ihr ihn bewertet und indem ihr ihn euren Freunden und Freundinnen empfiehlt. Die nächste Folge von Unterwegs mit gibt es in 14 Tagen.